Am 9. August 1942 wurde Edith Stein in Auschwitz von den Nazis ermordet. Was ganz genau mit Edith Stein passiert ist, nachdem der Deportationszug in Auschwitz ankam, das weiß man nicht. Hildegard Therese Schmitz hat jetzt ein Buch über den Weg der heiligen Benedikta vom Kreuz, so lautete der Ordensname von Edith Stein, nach Auschwitz geschrieben. Sie hat in Archiven weltweit recherchiert und auch viele Augenzeugenberichte verglichen, sodass sie den Weg von Edith Stein in die Gaskammer rekonstruieren konnte. Der Angst die Liebe entgegensetzen, der Weg der heiligen Teresa Benedicta Acruce, Edith Stein nach Auschwitz, so heißt das Buch. Hildegard Therese Schmitz ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
In dem Vorwort Ihres Buches, da fragt der Pfarrer Dr. Manfred Dreselers, ob es wirklich sinnvoll ist, sich so bis ins Detail in die Abläufe des letzten Lebensabschnittes von Edith Stein zu vertiefen. Natürlich beantwortet er diese Frage positiv. Was würden Sie antworten?
Gerade in der heutigen Zeit, wo wir wieder Entwicklungen sehen mit Ausschluss und Abweisung von Migranten, von bestimmten Bevölkerungsgruppen, wo wieder Hass und Terror auf den Straßen zu finden sind, ist es wichtig, wieder den Blick zu lenken auf die damalige Zeit, was in Deutschland, was auch hier in Köln. Mit dieser Stadt ist Edith Stein und ihr Lebensschicksal eng verbunden, was möglich gewesen ist vor jetzt gerade 84 Jahren seit ihrem Todesjahr, was auch heute wieder möglich wäre.
Edith Stein hat von 1933 bis 1938 in Köln im Karmelitinnenkloster gelebt. Wie sind Sie denn jetzt darauf gekommen, ein Buch über diesen letzten Lebensabschnitt von Edith Stein zu schreiben?
Ich bin schon lange mit ihrer Person befasst, bin auch der karmelitischen Spiritualität seit vielen Jahren oder Jahrzehnten verbunden. Über Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz dann auch in den 80er Jahren zu Theresia Benedicta vom Kreuz, Edith Stein gekommen, habe mich mit ihrem Schicksal auch sehr intensiv befasst, war auch früh schon als Jugendliche von schulischer Bildung her mit dem Nationalsozialismus vertraut oder vertraut gemacht worden und zutiefst erschrocken, wusste auch, dass ich einmal im Leben nach Auschwitz fahren müsste, so kam über sie diese Verbindung zustande. Ich recherchierte vor 5 Jahren etwa einmal im Internet bei einer Institution, ob sie auch etwas über Edith Stein veröffentlichen und traf dann dort auf die Aussage, Edith Stein habe in Auschwitz die Häftlingsnummer 44.074 gehabt. Ich erschrak zutiefst darüber, denn bis dahin hatte ich angenommen, Edith Stein sei gleich nach Eintreffen in Auschwitz ermordet worden. Diese Vorstellung allein ist schrecklich genug und übersteigt eigentlich unser Vorstellungs- und Empfindungsvermögen. Aber die Annahme, dass sie auch noch dort die ganz schrecklichen Verhältnisse im Lager hätte erleben müssen, war für mich unerträglich und ich begegnete dieser Zahl zum ersten Mal. Da dachte ich, das kann doch eigentlich nicht sein und begann dann zu recherchieren. Traf dann diese Behauptung, gerade auch in kirchlichen Kreisen, bis hin zum Vatikan, oftmals als Aussage an.
Und dann haben Sie recherchiert in Archiven. Sie haben dann herausgefunden, dass diese Nummer, Sie haben das in Holland herausgefunden, dass diese Nummer eigentlich nur die Suchnummer des Roten Kreuzes war.
Richtig. Das Rote Kreuz in den Niederlanden erhielt nach dem Krieg sehr viele Suchanfragen. Insgesamt wurden in den Niederlanden mehr als 103.000 jüdischer Bürger ermordet. Die Recherchen des Roten Kreuzes, die führten dann oft zu der Erkenntnis, dass die allermeisten der Gesuchten oder fast alle dann gestorben waren oder ermordet worden waren. Das Justizministerium ordnete dann an, dass Untersuchungen angestellt wurden und wenn dann feststand, dass eine Person den Krieg, den Holocaust nicht überlebt hatte, dann wurde ihr Tod beurkundet oder konnte dann in den einzelnen Gemeinden dann beurkundet werden. Es wurden Registerbände angelegt und Edith Stein erhielt dann in einem dieser Registerbände die Nummer 44.074 und ihre leibliche Schwester Rosa, die mit ihr zusammen starb, dann die nächste Nummer.
Dann haben Sie recherchiert, in Archiven Augenzeugenberichte und Dokumente verglichen. und tatsächlich festgestellt, dass Edith Stein gar nicht registriert worden ist in Auschwitz.
Richtig, das war auch die Auskunft des Archivleiters der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Sie ist nicht registriert, das heißt also, sie wurde direkt nach Ankunft am Abend des 8. August 1942 selektiert. Die Zahlen des Niederländischen Roten Kreuzes zeigen auch, dass so gut wie alle Frauen im Alter über 30 Jahre sofort ins Gas geschickt und getötet wurden. Edith Stein war 50 Jahre alt, ihre Schwester Rosa noch einige Jahre älter. In den Biografien steht zumeist, mit Wahrscheinlichkeit wurde Edith Stein an diesem Tag getötet. Nach den Recherchen aber, die ich auch im Buch aufgezeigt habe, kann man heute sagen, mit Gewissheit.
Also sie kam an der Todesrampe. Dort wurden alle Frauen über 30 Jahre direkt weitergefahren, oder was weiß man darüber?
Ja, es standen Lastwagen bereit. Die wurden gesagt, wer sich nicht bereit oder fähig fühlt zu schwerer körperlicher Arbeit, der möge doch auf die Lastwagen steigen. Das Ganze ging sehr beruhigend vor sich. Die Leute sollten nicht verängstigt werden. Sie wussten ja nicht, was auf sie wartete. Auch in den Schriften Edith Stein steht nirgendwo, dass sie eine Ahnung gehabt hätte, was da auf sie zukommen würde.
Nach ihrer Verhaftung, da gibt es nicht aus Auschwitz, aber aus dem Durchgangslager Westerbork, da gibt es auch noch schriftliche Zeugnisse von Edith Stein.
Das ist richtig. Die Verhaftung erfolgte am 2. August, also an einem Sonntag, so kurz nach 17 Uhr wurden sie verhaftet. Von Echt aus, wo sie im Kloster der Karmelitinnen lebte, wurde sie mit ihrer leiblichen Schwester Rosa und 33 anderen aus dem Bereich Maastricht nach Roermond dann gebracht, von dort weiter in das Konzentrationslager Amersfoort. Dort wurden sie registriert und dann am 4. wurden sie weiter transportiert. Das war dann eigentlich der erste Teil der Deportation, ins Durchgangslager Westerbork, im Norden Hollands gelegen, in einer sehr einsamen Gegend. Dort blieben sie nur wenige Tage, und von diesen Tagen her gibt es einige kleine Briefchen, die Edith Stein an ihr Kloster in Echt geschrieben hat, darum gebeten hat, dass ihr verschiedene Dinge gebracht würden. Dann gingen auch zwei Männer von Echt aus mit dem Zug nach Westerbork, haben ihr die Dinge überbracht und auch mit ihr und mit Rosa noch sprechen können.
Diese Briefe, die sind beeindruckend, auch beeindruckende Glaubenszeugnisse. Nicht? Sie schreibt, natürlich können wir hier keine Messe feiern und auch nicht die Kommunion bekommen und entdecken mit großer Fröhlichkeit eine ganz neue Innerlichkeit, unseren Glauben zu leben.
Ja, für eine Klosterfrau, die gewöhnt war, mehrere Gebetszeiten am Tag zu haben, selbstverständlich auch täglich die Heilige Messe feiern zu können, war das dann ja ein zurückgeführt werden auf die innere Begegnung mit Christus im Glauben und auch das Einfinden in die neue Situation wird für sie nicht einfach gewesen sein. Aber sie schrieb eben, wir sind ganz ruhig und fröhlich. Das zeigt auch ihre große Beheimatung eigentlich in Gott.
Und das letzte Zeugnis, das ist mehr oder weniger so ein Kritzel, gekritzelt auf Notizblättern, wo sie auch noch um verschiedene Dinge bittet, um Decken, um Unterzeug für ihre Schwester. Und zwischendrin steht dann auch wieder, wir haben ganz herrlich gebetet.
Von sich selbst sagt sie das, konnte herrlich beten. Sie hat es in Klammern gesetzt und es steht dann so, ich brauche noch das neue Brevier und Rosa braucht noch dies und das und die Brotkarten. Und dann auf einmal dieser kleine Satz, konnte bisher herrlich beten. Besonders dieses Wort herrlich, das begeistert mich immer mit. Denn anscheinend gab es in ihrem Leben auch vielleicht kurz zuvor Zeiten, wo sie gar nicht herrlich beten konnte. Wo das Beten auch für sie, und ich denke, wir kennen alle diese innere Not, wo wir eigentlich gerne beten möchten, es aber nicht so gelingt. Und jetzt ist auf einmal die Situation, die da aufbricht, im Inneren von ihr in eine Weite hinein.
Sie erzählen dann weiter von Auschwitz, auch beschreiben Sie die Todesmaschinerie dort, unglaubliche Aussagen eines Augenzeugen an der Rampe, der, als davon die Rede war, ob die Häftlinge registriert werden, der sagt, ihr werdet im Himmel registriert werden. Also eine unglaublich zynische Aussage dieser Menschen, unvorstellbar. Kennt man das Todeshaus, den Ort, wo Edith Stein wahrscheinlich gestorben ist?
Ja, das Lager Auschwitz-Birkenau, ursprünglich war das eine Kaserne der polnischen Armee, die dann von den Nationalsozialisten oder von der SS übernommen wurde. 1940 im Juni gab es die ersten Transporte von polnischen Intellektuellen oder auch Widerständlern, die verhaftet wurden und dorthin gebracht wurden. Und deren Aufgabe war es dann, das Lager auszubauen. Es wurde dann erweitert mit dem Lager Birkenau. Und nach der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 wurde Auschwitz dazu bestimmt, das Vernichtungslager in der sogenannten Endlösung der Judenfrage zu werden. Es gab damals zwei kleine Bauernhäuser, wo die Leute enteignet worden waren und in denen man in dem einen im Roten, sogenannten Roten Haus, zwei Gaskammern errichtete. Dann wenige Wochen später ein weiteres Haus dazu nahm, das Weiße Haus, in dem es mehrere kleiner anberaumte Gaskammern dann gab. Man weiß es nicht ganz genau, an welchem Ort, aber heute nimmt man mit großer Wahrscheinlichkeit an, dass es das Weiße Haus gewesen ist, in dem Edith Stein und die mit ihr Verhafteten in diesem Zug waren, insgesamt 987 Menschen. Einer überlebte nur aus diesem Transport, wo dann nach der ersten Selektierung dann die Menschen vergast wurden. Ja, es gibt von diesem Haus noch die Ruinen. Das steht eigentlich in einer idyllischen Umgebung außerhalb des Lagers. Und einige Bäume, die damals schon von den Bauern dort gepflanzt worden waren, die stehen heute noch. Unter anderem ein kleiner, fast verfallener Apfelbaum, der aber jedes Jahr noch blüht.
Was man vielleicht auch sagen muss, die Verhaftung Edith Steins war eine Reaktion in Holland auf einen Hirtenbrief. Also da waren die Kirchen durchaus mutig, anzuprangern, was die Wannsee-Konferenz oder was die Nazis an Rassismus und an Mordplänen geplant haben.
Die Kirchen, also die Reformierte, die protestantischen Kirchen und die katholische Kirche hatten sich schon früh 1940, kurz nach der Besetzung der Niederlande, zusammengefunden, um ihre Widerstandsbemühungen zu bündeln. Und dann 1942, als die ersten Transporte nach Auschwitz dann begannen, hat man zunächst ein Telegramm an die Besatzer unter dem Reichskommissar Seyss-Inquart geschrieben, in dem man mit klaren Worten anmahnte, diese Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung zu unterlassen. Die deutschen Besatzer reagierten sehr empfindlich darauf, bestellten sie ein und sagten von sich aus erstmal zu, dass die konvertierten Juden, zu denen auch Edith Stein gehörte, sie war ja jüdischen Ursprungs, dass die verschont blieben von den Maßnahmen. Das hatten die Bischöfe und die Kirchen gar nicht erbeten. Sie beschlossen trotzdem, für den 26. Juli 1942 einen Hirtenbrief verlesen zu lassen. Dieser gelangte vorab in die Hände der deutschen Besatzer. Dort war auch dieses Telegramm mit den deutlichen Worten abgedruckt. Sie bestellten jemanden ein und untersagten den Abdruck dieses Telegramms. Die katholische Kirche, vor allem voran der Bischof von Utrecht, Johannes de Jong, beschloss aber trotzdem an dieser Formulierung festzuhalten. Der Brief wurde verlesen am 26. Juli, einem Sonntag. Am Tag drauf gab es eine Zusammenkunft der obersten Nationalsozialisten, und sie beschlossen heftigste Maßnahmen, eine Racheaktion gegen die katholische Kirche. Sie nannten das die katholische Judenaktion. Die Verhaftung gerade aller konvertierten Juden, unter denen sich sehr viele Ordensleute befanden, die zum Teil in die Niederlande geflüchtet waren, wurde sofort anberaumt, und am nächsten Sonntag, dann dem 2. August, wurde die Verhaftung durchgeführt und dann auch innerhalb einer Woche die Deportation und die Ermordung.
Sie beschreiben jetzt in Ihrem Buch nicht nur diesen äußeren Weg, von dem Sie uns jetzt erzählt haben, diesen äußeren Weg der Edith Stein nach Auschwitz, mit vielen, muss man auch sagen, vielen Reproduktionen historischer Dokumente. Es ist also auch eine Forschungsarbeit. Sie stellen diesem äußeren Weg auch den inneren Weg der Heiligen an die Seite. Was lässt sich denn über diesen inneren Weg sagen?
Der karmelitische Weg Edith Steins, eigentlich auch so in einer engen Gemeinschaft mit ihrem Ordensvater, dem heiligen Kirchenlehrer Johannes vom Kreuz, ist eigentlich ein Hingabeweg. Und schon ganz früh mit ihrer Taufe 1922 hat sie Gott ihr Leben hingegeben. Und das hat sich immer weiter vertieft. So hat sie dann in den Jahren in echt ihr Leben Gott angeboten. Sie hat das schriftlich fixiert als Sühne. Und immer wieder hat sie auch ihrem Beichtvater, dem Pater Hirschmann, einem Jesuiten, gegenüber gesagt: Wer kann das sühnen, was im Namen des deutschen Volkes an Schlimmem geschieht? Wer kann das zum Segen wenden für beide Völker und für beide Religionen auch? Dann hat sie im Jahr 1939 auch ihr geistliches Testament verfasst, in dem sie Gott nicht nur ihr Leben anbietet, sondern auch ihr Sterben, die Art des Sterbens. Und sie schreibt: Schon jetzt nehme ich mein Sterben mit Freude entgegen. Also sie ging in einer inneren geistlichen Gesinnung auf ihren Tod zu, der dann auch die Sühne einschließt oder gerade auch beabsichtigt für die Verbrechen des deutschen Volkes, für den Frieden in der Welt auch. Das bedeutet auch, für diejenigen möchte sie sühnen, die ihr das Leben nehmen werden.
Also das ist fast unvorstellbar, das so zu lesen. Auch so ein Begriff wie Sühne, da fremdelt man erst mal mit, oder?
Dieser Begriff, der ist gerade nach dem Krieg, nach dem Holocaust, als diese unvorstellbaren Verbrechen deutlich wurden, ist er gerade auch im kirchlichen Umfeld sehr hinterfragt worden. So in der Nachforschung dieses Begriffs stellte sich dann heraus, dass es da auch eine profane weltliche Ausdeutung gibt. Seit dem Mittelalter war das im germanischen Recht verankert, dass ein Verbrechen, eine Untat gegen einen anderen als Wiedergutmachung gesühnt werden musste. Nach dem Krieg musste man aber sich eingestehen, dass solche Verbrechen in gar keiner Weise wiedergutzumachen sind. So geriet auch dieser Begriff dann so etwas ins Zwielicht. Ursprünglich, im religiösen Sinn verstanden, meint er aber etwas ganz anderes. Eine schöne Brücke ist vom Niederländischen, Edith Stein hat dann auch Niederländisch gelernt, bedeutet das mittelhochdeutsche Wort Suona, gibt es dann auch noch im Niederländischen heute und bedeutet Kuss. Also wenn man davon ausgeht, dann könnte man sagen, was muss ich tun, um einem anderen oder auch Gott gegenüber wieder mit einem Kuss begegnen zu können. Das verweist uns dann so etwas auf das Gleichnis vom verlorenen und wiedergefundenen Sohn, dem der Vater entgegeneilt und mit einem Kuss wieder begegnet. Und es geht zurück auf den jüdischen Versöhnungstag, wo es auch um die Entsühnung, Entsündigung geht. Sühne meint also im religiösen Sinn die heilende Gegenwart und Liebe Gottes.
Und bei Edith Stein schließt sich gewissermaßen damit auch ein Kreis, denn ihr Geburtstag ist ja kein unbedeutender jüdischer Feiertag auch.
Ja, sie ist am 12. Oktober 1891 geboren und das war in diesem Jahr der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur, der Versöhnungstag. Ihrer Mutter, einer sehr religiösen jüdischen Frau, war das sehr wichtig. Und wenn wir die Schriften von Edith Stein lesen, so scheint sich dieser Versöhnungstag, seine Liturgie und seine Mystik auch, wie ein Siegel auf ihre Seele, auf ihr Herz zu legen. Sie vergleicht den Versöhnungstag dann auch mit dem Karfreitag. Und da kommen wir in diesen theologischen Erwägungen ganz tief auch in das Geheimnis der Erlösung und in unsere christliche Liturgie und Theologie hinein, die ihre Wurzeln im Jüdischen hat.
Vielen Dank, Hildegard Therese Schmitz. Der Angst die Liebe entgegensetzen. Der Weg der heiligen Teresa Benedicta Acruce, Edith Stein nach Auschwitz. Ein wissenschaftlich wertvolles Buch mit vielen historischen Dokumenten. Das Buch ist aber nicht nur eine erhellende Forschungsarbeit über den letzten Lebensweg der Edith Stein, sondern es beleuchtet auch den inneren Lebensweg, mit dem Edith Stein ihrem Schicksal tief im Glauben verwurzelt begegnet ist. Davon haben wir gerade gehört. Das Buch Der Angst die Liebe entgegensetzen von Hildegard Therese Schmitz ist im Verlag Christliche Innerlichkeit erschienen. Es hat 312 Seiten, viele Dokumente und es kostet 19,50 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank auch.